Hallo und herzlich willkommen zum Marketingbörse-Podcast live von der Digitalkonferenz Personalisierung und KI-Trends 2024. Heute diskutieren Timo von Foch, Director Dach Partnerships bei Movable Inc., Michaela Koch, Senior Director Marketing, CRM und Loyalty bei Best Western Hotels und Tobias Wolf, Head of CRM und Marketing Channels bei Thalia. Darüber, welche organisatorischen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Personalisierungsstrategie geschaffen werden müssen und wie Teams effektiv zusammenarbeiten können, um individuelle Kundenansprache zu optimieren. Viel Spaß beim Zuhören.
Ich freue mich riesig, dass wir heute zwei absolute Top-Experten gewinnen konnten mit Michaela Koch, die ist Senior Director Marketing, CRM und Loyalty bei den Best Western Hotels hier und Dr. Tobias Wolf, der als Head of CRM und Marketing Channels bei der Thalia Bücher GmbH tätig ist. Und vielleicht noch vorab, jetzt muss ich langsam alle zuschalten, vorab kurz, dieser Roundtable wird von der Marketingbörse aufgezeichnet und steht in allen, stehen auch als Podcast später zur Verfügung. Na, wie gesagt, aber gerne im Chat Fragen stellen. Das wird dann mehr von der Marketingbörse weitergeleitet und dann kann ich das auch an die jeweiligen Referenten, an die beiden Speaker dann weiterleiten. Ja, vielleicht auch ein bisschen als Einführung. Warum haben wir das Thema hier ausgegraben? Leitplanken zur Personalisierung. Aus dem einfachen Grund, ich glaube, dass jedem von uns so geht, dass wir alle auch schon mal selber als Endkunde empfunden haben, dass Personalisierung auch dramatisch schieflaufen kann. Natürlich ist es ein neues Thema, gerade im Digitalbereich, in diesem Echtzeitbereich, auch in Richtung One-to-One-Personalisierung, in die wir heute gehen wollen. Und da wollen wir heute ein bisschen über Do's und Don'ts sprechen in diesem Bereich. Und zum Beispiel meine Erfahrung, schon ein paar Jahre her, war zum Beispiel, ich habe mir im September günstig einen tollen Luxusgrill für meinen Garten gekauft, den konnte ich dann auch noch ein bisschen nutzen und habe dann über Monate hinweg, den ganzen Winter über eigentlich Retargeting bekommen, nochmal einen Luxusgrill zu kaufen. Ja, also auch da Personalisierung, wo ich dann so gesagt habe, naja, also das hätte man vielleicht auch besser machen können. Klar ist der Trend ganz klar zum zweiten Luxusgrill im Garten, aber naja, bei mir eben hat das nicht reingepasst. Das andere ist natürlich aber auch, das habe ich ja auch erlebt mit anderen Produkten, egal ob das jetzt ein Flachbildfernseher, ein großer war oder eine PlayStation oder selbst im Bereich Versicherungen, eine Berufsunfähigkeitsversicherung, von der ich schon zwei hatte, vom selben Anbieter, kam dann noch halt jedes Mal ein Briefmailing und ein E-Mail, ich sollte mir doch nochmal eine BU anschaffen. Klar, da geht es natürlich auch um Personalisierung. Wahrscheinlich hatte ich einen sehr hohen Propensity Score laut der BI-Abteilung für das ganze Thema Berufs- und Fähigkeitsversicherung. Nur leider macht das die dritte überhaupt keinen Sinn mehr als Invest für mich als Endkunde. Auf Anbieterseite habe ich aber auch selber erlebt, wie man es falsch machen kann. Da wollte ich auch kurz drüber sprechen, bis alle jetzt da sind, aber es sieht schon ganz gut aus. Und zwar habe ich mit meinem Consulting-Team, haben wir damals, das ist auch schon fast 10 Jahre her, im Bereich der Personalisierung on-site ganz tolle Idee und haben dann also Produkte bei einem großen Versicherer auch gepusht und haben damit mit dieser Personalisierungsmaßnahme 500% Uplift generiert. Kunde war aber total unhappy, was war passiert. Der Algorithmus, den wir verwendet haben, hat immer das bestperformende Produkt nach oben gespült und hat so dazu geführt, dass über einen Monat hinweg nur noch eine kostenlose Kreditkarte inklusive Versicherung an die Kunden verkauft wurde. Also ganz punktgenau am Ziel vorbeigeschossen. Auch das kann passieren, wenn man bei der Personalisierung keine Leitplanken oder auch entsprechende Regeln einführt. Und auch das Timing spielt natürlich eine große Rolle. Wir haben es gesehen mit dem Grill im Winter. Das Wintergrill ist natürlich auch sehr angesagt, aber macht natürlich wenig Sinn. Aber auch nachdem ich zum Beispiel zum Beispiel Black Friday Angebote bekommen habe, die dann im Dezember weiterhin an mich ausgespielt wurden, und ich hatte mir zum Black Friday Rabatt geholt, war ich natürlich nicht mehr so happy, dass das gleiche Angebot noch über die nächsten Monate hinweg gab, obwohl der Black Friday schon längst rum war. Also man sieht eine ganze Menge, was da schiefgehen kann. Aber wo wir heute natürlich drüber sprechen wollen, ist, inwieweit kann man sowas besser machen? Ja, und was gibt es da für Möglichkeiten auch zu personalisieren? Gibt es da vielleicht auch unterschiedliche Methoden, unterschiedliche Vorgehensweisen? Wie werde ich immer spitzender und relevanter in der Personalisierung? Ist ja nicht so, gerade zum Beispiel im E-Mail-Marketing, wo wir uns heute auch hauptsächlich bewegen werden, ist es ja so, dass ganz, ganz viele E-Mails auf uns einprasseln als Endverbraucher und diese E-Mails dann entsprechend natürlich auch personalisierter, mehr Relevanz ausstrahlen und vielleicht auch häufiger geöffnet werden und im Zweifelsfall auch besser konvertieren, als wenn es einfach nur E-Mails sind, die an meinem Bedarf vorbeigehen oder mich nicht interessieren. So, Fragen, die sich daraus für mich heute ergeben, die wir heute beleuchten wollen zusammen, ist, wie weit sind wir als Firmen bereit in Deutschland für die Personalisierung beziehungsweise auch für die Hyperpersonalisierung, also One-to-One-Personalisierung? Haben wir unsere Daten, Produktinformationen, haben wir unsere Regeln auch im Griff? Ja, was kann ich tun? Welche Hürden und Fallen gibt's? Und wie kann man es natürlich dann auch besser machen? Und wie schaffe ich dann auch, diese Relevanz herzustellen mit den richtigen Maßnahmen? Und dafür, wie gesagt, nochmal herzlich willkommen, liebe Michaela von Western und lieber Tobias von Thalia. Zwei unterschiedliche Industrien, deswegen, das gibt dann auch nochmal einen schönen Vergleich, wie funktioniert das bei euch. Und jetzt aber genug von meiner Seite aus. Jetzt möchte ich gerne, dass ihr euch kurz vorstellt. Liebe Michaela, ich übergebe das Wort an dich. Magst du mal kurz erzählen, was du momentan machst bei der Best Western und wie das Thema Personalisierung bei dir in deinem Shop zum Tragen kommt?
Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank, lieber Timo. Also ich bin die Michaela und ich arbeite bei den Best Western Hotels und wir haben unsere Zentrale in Eschborn und sind von dort aus verantwortlich für tatsächlich auch 10 Länder in Europa, also in Zentraleuropa, also die ganze Dachregion und eben auch Länder wie Kroatien, Slowenien und so weiter, liegen in unserer Verantwortung. Und ich bin jetzt seit knapp 13 Jahren schon mit an Bord und eigentlich auch schon die ganze Zeit im Marketing und in der Kommunikation unterwegs und verantworte im Moment eins unserer Marketing-Teams. Und das ist ein vierköpfiges Team und wir kümmern uns eben um die direkte, komplette Kommunikation zu allen möglichen Zielgruppen, die wir eben in der Hotellerie so haben. Egal, ob das jetzt der Freizeitreisende ist, ob das der Geschäftsreisende ist, ob das jemand ist, der eine Tagung buchen möchte. Das decken wir alles komplett in unserer Kommunikation ab. Und da spielt natürlich das Thema Personalisierung im E-Mail-Marketing auch immer eine größere Rolle.
Sehr gut, vielen lieben Dank. Und Tobias, magst du etwas ein bisschen auch zu dir erzählen?
Ja, super gerne. Hallo aus Münster in dem Fall. Tobias Wolf, ich bin bei Thalia seit ja knapp oder ein bisschen mehr als 3 Jahren mittlerweile für einen Geschäftsbereich verantwortlich, in dem unter anderem das CRM liegt, das Online-Marketing, aber eben auch Social Media und die Customer-Loyalty-Kanäle, also alles, was so ein bisschen in Richtung Kundenpersonalisierung, kundendatengetriebenes Marketing geht, und eben in einem der Bereiche auch mit einem etwas stärkeren Fokus auf das Thema E-Mail-Marketing. Genau, vielleicht so 2-3 Sätze zu Thalia. Ich denke mal, die meisten werden wahrscheinlich schon mal mit uns Kontakt gehabt haben oder uns zumindest in der Innenstadt mal gesehen haben. Wir sind der größte Sortimentsbuchhändler in der Dachregion mit relativ starkem Wachstum, auch in den letzten Jahren mittlerweile fast 500 Buchhandlungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Da heißt es mal ein bisschen anders, falls ihr Schweizer auch mit dabei sind, Orel Füssli in dem Fall. Genau, und Personalisierung generell insofern für uns ganz spannendes Thema, weil wir natürlich ein Omnichannel-Unternehmen sind. Das heißt, wir haben eine Repräsentanz sehr stark in der Fläche. Die Buchhandlungen sind trotz Corona-Effekt immer noch der stärkste oder deutlich stärkste Vertriebskanal. Aber wir sehen eben immer mehr Zusammenspiel zwischen Online und stationär. Kunden suchen online nach Produkten, bestellen sie in die Buchhandlung oder lassen sich in der Buchhandlung inspirieren, bestellen online. Und dementsprechend ist natürlich die Herausforderung, das, was die MitarbeiterInnen vor Ort, das sind in der Regel alles ausgebildete BuchhändlerInnen, machen, auch digital wieder zu spiegeln. Also genau dieses Thema, wir empfehlen den Kunden zur richtigen Zeit das richtige Buch, auch eben stärker in den digitalen Kanälen so abzubilden, wie man das im besten Fall eben auch vor Ort in den Buchhandlungen findet.
Dazu muss man ja den Kunden schon relativ gut kennen und sein Nutzerverhalten. Das heißt, ihr müsst natürlich auch klar eine robuste Datenlandschaft aufgebaut haben, sagen wir es mal so. Wie geht ihr dabei vor? Also was sind für dich für die Personalisierung die wichtigsten Tools, aber auch Datensätze, die ihr da benutzt sozusagen, um einfach eine gewisse Relevanz dann herzustellen? Das glaube ich, noch ein paar Sachen schon angesprochen.
Wir haben tatsächlich eher zwei verschiedene Arten von Herausforderungen, weil die eine Frage ist natürlich beim Kunden zu wissen, was interessiert den. Das kann zum Beispiel eben einfach so eine einfache Datenquelle wie die Transaktionshistorie sein. Das können aber insbesondere eben auch Daten aus der Interaktion sein. Sehen wir, dass man sich schon mit einzelnen Bereichen auseinandergesetzt hat, sich vielleicht schon mal Produktsegmente angeschaut hat, die man dann aber nicht gekauft hat. Also das ist natürlich der eine Bereich. Was aber ebenso wichtig ist, ist die andere Seite, nämlich die die Artikelebene. Man kann sich das, glaube ich, ganz gut auch als gleich zum Buchhändler vor Ort vorstellen. Man muss natürlich die Bücher sehr gut kennen, die Inhalte sehr gut kennen, die Produkte sehr gut kennen, um dann zu entscheiden, wenn ich weiß, ein Kunde hat das Produkt XY in der Vergangenheit gelesen, was sind denn jetzt die nächsten richtigen Angebote für ihn? Ja, das heißt, ich brauche eben auch eine wirklich gute Produktinformation auf der Artikelebene, und das Verheiraten dieser beiden Punkte, das ist eigentlich so die Komplexität auch in der Personalisierung. Aber das, was es auch irgendwie spannend macht, weil wir haben eben ein unheimlich breites Sortiment, es kommen jeden Monat unzählige Produkte weiter auf den Markt, wir sind sehr stark Novitäten getrieben. Das heißt, wir können auch nicht immer nur auf Bestseller referenzieren, sondern wir müssen auch eine gute Antizipation haben, was neue Produkte, die auf den Markt kommen, für eine relevante Zielgruppe haben. Und das macht super viel Spaß, aber da ist auch immer viel zu tun.
Also ihr habt auf der einen Seite Standarddaten, ihr habt auf der anderen Seite Produktdaten, auch Inhalte oder auch die ganze, also letztendlich viele Sachen, die ihr dann auch entsprechend pflegen müsst und auch speichern müsst. Wie sieht es im Hotelbewerbe aus, liebe Michaela? Da habt ihr ja auch Standorte von euren ganzen Hotels und auch Verfügbarkeiten von den Zimmern und natürlich auch dynamische Preise. Wie geht ihr damit um?
Also wir haben natürlich eine ganze große Landschaft an Daten zur Verfügung. Natürlich, wie du gerade richtig angesprochen hast, natürlich eine Seite, was haben wir für Hotels, welche Standorte sind das, welche Preise werden wann verkauft, werden auch Urlaubspackages verkauft oder Geschäftsreisepreise verkauft, Tagungspakete verkauft und so weiter. Auf der anderen Seite haben wir aber natürlich auch Zugriff auf die ganzen historischen Reservierungsdaten unserer Kunden. Das heißt, wir können sehen, wo waren die in der Vergangenheit, was haben die in der Vergangenheit gebucht, waren die in der Vergangenheit geschäftlich unterwegs, waren die privat unterwegs, waren die am Wochenende unterwegs, unter der Woche unterwegs, lang, kurz. Also es ist eigentlich alles da, was man eben an Daten braucht, um den Kunden genau zu seinem Verhalten zu analysieren. Und das Ganze geht nochmal weiter ins Detail, wenn wir auf unser Kundenbindungsprogramm Business and Rewards schauen, was eben natürlich auch eine sehr, sehr große Relevanz bei uns im Unternehmen hat und eben natürlich auch in der Kommunikation, weil uns da einfach nochmal deutlich mehr Daten zur Verfügung stehen, wie, okay, wofür hat er Punkte gesammelt, wofür hat er die Punkte eingelöst, welche Prämien bevorzugt dieser Kunde und so weiter. Also da lässt sich das Ganze nochmal so ein bisschen auf die Spitze treiben, sag ich jetzt mal. Aber ja, also es ist ein Riesentopf, der verwendet werden kann und der auch, ich sag mal, so systematisch auch gut zusammengebracht werden muss, wie es eben geht.
Das ist ein spannender Punkt, weil ich glaube, an Daten herrscht heutzutage kein Mangel mehr. Man hat unglaublich viele verschiedene Daten, auch so wie bei euch jetzt, je nach Business, das man, Vertical, das man hat, unterschiedliche vielleicht auch Prioritäten, was bestimmte Daten, also Loyalty, Hotelzimmer, Verfügbarkeiten, aber sicherlich Standort, Kontext, ist es ein Business, ist es ein privater Traveler, an welchem Wochentag wird die Buchung durchgeführt, all das sind ja alles Sachen, Signale, die es gilt dann nachher in Richtung der Personalisierung umzuwandeln. Ja, wie schafft ihr das, dass ihr quasi diese Signale, also diese zig Millionen verschiedenen Daten und ein paar hundert verschiedene Quellen wahrscheinlich auch, wie ihr das zusammen und miteinander, sodass ihr in die One-to-One-Kommunikation geht? Und gibt es da große Unterschiede zwischen den verschiedenen Kanälen? Also ich denke jetzt halt an Offsite, Onsite und E-Mail sozusagen Kommunikation oder Mobile-Kommunikation. Wie geht ihr sozusagen Schritt für Schritt um diese Datenlandschaft sozusagen zu verdichten und dann gezielt in so ein in die One-to-One-Kommunikation zu gehen?
Das sind viele Fragen auf einmal. Ja. also tatsächlich ist es so, dass wir auf jeden Fall schon mal die unterschiedlichen Zielgruppen für uns segmentieren. Kommunikation und das, wir haben auch tatsächlich bei uns im Team hat jeder, ich sag mal, so ein bisschen seine eigene Zielgruppe zu verantworten und die Kommunikation dazu. Das heißt, die Personen, die da sitzen, sind auch spezialisiert auf ihre Zielgruppe und wissen eigentlich auch sehr, sehr gut, was braucht diese Zielgruppe. Also was ist gerade da vielleicht auch Trend, was kommuniziert werden muss, gerade so im Geschäftsreise- und Tagungsbereich oder so. Das heißt, wenn wir jetzt mal auf den reinen Newsletter-Kanal schauen, es gibt eben reinen Newsletter für Geschäftsreisen, für Tragungen, für Urlaubsreisen und so weiter, sodass man sich eben schon mal innerhalb der Kommunikation auf die eine Zielgruppe spezialisieren kann. Und dann geht das natürlich, es ist so ein guter Mix, also es kommt so ein bisschen drauf an, was man eben kommuniziert. Ne? Du sagst das ganz richtig, wann ist der richtige Zeitpunkt? Wir haben natürlich unsere ganz normale, ich sag mal, Regelkommunikation, weil natürlich ist es auch so, dass wir natürlich auch aus Firmensicht Themen haben, wo wir sagen, wir wollen die gerne kommunizieren und das möglichst eine große Masse. Das heißt, es gibt so eine Art Standardkommunikation, wo wir unsere Produkte eben als Inspiration an den Kunden rausgeben. Das hat noch gar nicht so furchtbar viel damit weiterer Segmentierung oder Personalisierung zu tun, aber wir spicken eben unsere Kommunikation dann eben mit einzelnen Elementen, um zu schauen, dass dieser Newsletter immer personalisierter für den Kunden wird. Als Beispiel, wir haben eben unsere Kommunikation für unsere Bestwestern-Kunden und da ist im oberen Bereich im Newsletter immer eine Live-Anzeige vom Kontostand drin. Und das ist nicht nur der Punktestand, sondern das ist eben auch ein, wie weit bin ich vom nächsten Status entfernt, was kann ich mit meinen Punkten machen, wie kann ich die einlösen für die nächste Prämie, wie weit ist es bis zur nächsten Prämie. Und das ist immer 1:1 live personalisiert. Das heißt, wann immer der Newsletter geöffnet wird vom Kunden, egal ob das heute ist oder in 2 Wochen danach, das ist immer mit aktuellsten Daten gespickt und somit total personalisiert auf den einzelnen Kunden. Oder eben auch, dass wir Banner einspielen und sagen, hey, du warst eben bei uns auf der Website, hast dir dieses Hotel angeschaut, möchtest du das weiter anschauen, möchtest du deine Buchung fortführen oder beenden? All das sind Informationen, die wir dann eben in dieser, ich sag mal, Standardkommunikation oder Regelkommunikation mit einschließen lassen. Und dann gibt es eben aber auch verschiedene andere Kommunikationsstrecken, die schon deutlich personalisierter sind, dass wir entweder sagen, wir greifen einen Grund ab, dass wir sagen, da ist jetzt jemand, der hat bei uns übernachtet, hat eine gute Buchung gehabt, aber er hat noch keine Folgebuchung. Das heißt, wir möchten diese Person gerne anregen, eine weitere Buchung zu tätigen. Oder jemand hat gerade eine Reservierung im Hotel anstehen und wir kontaktieren ihn 3-4 Tage vorher mit allen personalisierten Informationen für seinen Hotelaufenthalt. Und das ist dann schon wieder sehr, sehr individuell, one-to-one personalisiert unter auf den einzelnen Kunden, weil da hat er wirklich alle seine Daten zusammen, hat dann auch noch so ein paar Zusatzinformationen wie, wie ist denn eigentlich das Wetter in meiner Reisedestination? Was kann ich unternehmen in meiner Reisedestination, wenn ich da bin? So dass man einfach auch da das Thema Relevanz einfach wieder stärker in den Vordergrund stellt und diesen Newsletter wirklich und diese Information relevant für den Kunden macht.
Das klingt total spannend. Also finde ich super.
Ausführen, aber
ja. Da sind lauter gute Tipps, glaube ich, jetzt dabei, diese Relevanz herzustellen. Das ist funktioniert natürlich jetzt im Hotel-Business ganz, ganz anders als im Bücher-Business. Also da würde ich dir auch gerne noch mal kurz, Tobi, wie geht ihr damit um? Macht ihr ähnliche Sachen schon wie hier die Best Western? Und was steht bei euch dann in der One-to-One-Kommunikation im Vordergrund?
Ja, wir haben im Grunde, glaube ich, ein bisschen andere Herausforderungen insofern, dass es bei uns natürlich extrem dazu darum geht, die große oder die enorme Sortimentsbreite abzubilden. Also es ist ja nicht nur so, dass wir jetzt in einem Sortiment wie Buch eine unheimliche Bandbreite haben, ja, von irgendwie Sachbüchern bis hin zu Krimi, Belletristik, deutschsprachig, englischsprachig in unterschiedlichen Ausprägungen, sondern dazu eben auch noch ein relativ starkes Non-Book-Sortiment. Darunter fallen Spielwaren, darunter fallen aber eben auch diverse Produkte so des täglichen, also jetzt nicht Lebensmittel, sondern so, ich sage mal Deko oder verschiedenste Artikel, die wir eben auch mit anbieten müssen. Wir haben das Ganze auch nochmal mit einem sehr starken Digitalproduktbereich, E-Books, Audiobooks, verschiedene Abo-Modelle. Das heißt, wir haben erstmal eine ganz große Bandbreite von Produkten, die kommuniziert werden müssen. Und die eine Herausforderung ist herauszufinden, welche Sortimentsbestandteile sind überhaupt für welche Kunden relevant und in diesen Sortimentsbestandteilen welche Produkte ganz konkret. Und das sind letztendlich die beiden Routen, die wir primär gehen. Wie können wir also A, möglichst sinnvoll identifizieren, ob für einen Kunde ein bestimmtes Sortiment relevant ist. Früher haben wir mal einfach gesagt, okay, wer mal Spielware gekauft hat, der ist Spielware-Kunde, ne? Und der kriegt dann halt immer Kommunikation zu Spielware. Jetzt gibt es aber natürlich Leute, die kaufen ein-, zweimal im Jahr Spielware, weil sie vielleicht Geschenke zu Weihnachten und Ostern brauchen. Und es gibt Leute, die kaufen permanent Spielware, ja, weil sie irgendwie eigene Kinder in einem gewissen Alter haben und da halt gerade Bedarf herrscht. Und genau solche Frequenzen auch rauszufinden, arbeiten wir sehr intensiv dran, zum Beispiel um Kaufwahrscheinlichkeiten abzuleiten. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kunde in den nächsten 30 Tagen wieder eine Spielware kauft, nicht vielleicht das in den nächsten 360 Tagen? Weil das ist wiederum relativ einfach. Wir können davon ausgehen, fast jeder Kunde, der bei uns letztes Jahr im Weihnachtsgeschäft eine Spielware gekauft hat, den kann man natürlich sehr leicht jetzt zum nächsten Weihnachtsgeschäft wieder aktivieren. Aber dazwischen zu gucken, wie hoch ist denn der Bedarf, das ist ein Punkt, in dem wir sehr stark in den Bereich der Kategorisierung reingehen. Und der andere Bereich ist dann natürlich noch mal granularer, nämlich zu wissen, okay, Timo liest immer jeden neuen Roman von Sebastian Fitzek. Was können wir dir denn anbieten, wenn der gerade kein neues Buch raus hat? Das ist ja zum Glück gar nicht so häufig, aber in den Zeiten dazwischen, was interessiert dich? Und daneben aber eben auch nochmal zu gucken, was könnte dich denn noch interessieren, was du bisher vielleicht noch nicht gekauft hast? Und da kann man natürlich gerade eben bei so einem Sortiment wie Literatur ganz gut Verbindungen herstellen, weil wir natürlich schon sehr gut Lesehistorien bei den Kunden abbilden können. Da helfen uns Empfehlungsalgorithmen, um das zu entscheiden. Da helfen uns aber tatsächlich auch einfach Analysen auf den eigenen Kundendaten, um zu schauen, okay, welche Autoren, Autorinnen hängen zum Beispiel zusammen und das dann entsprechend auch in die Kommunikation zu packen.
Ihr habt also im Endeffekt, habt ihr ein Dreieck aus quasi Daten, Zeitpunkt und Nutzerinformationen, also Produktinformationen, Nutzerinformationen, sozusagen die Daten, dann den Zeitpunkt und dann eben auch die, ja, wie soll ich sagen, den aktuellen Bedarf, um da so eine Art personalisiertes Messaging zum richtigen Zeitpunkt auch hinzubekommen. Vielleicht, wie baue ich da oder wie komme ich zu so einem Regelwerk? Weil was ihr jetzt da macht, ist ja schon sehr, sehr advanced, ja. Wenn ich da jetzt aber hin möchte erstmal, ich habe jetzt so ein bisschen bei dir, Michael, rausgehört, so ihr habt erstmal mit Segmentierung angefangen, ja. Also ihr schreibt segmentierten Newsletter an verschiedene Kundengruppen und habt dadurch schon mal eine Vorselektion. Ja, das ist jetzt bei Thalia vielleicht, klar, wir haben vielleicht Leser und Buchhändler, keine Ahnung, nur Profit, aber ist wahrscheinlich ein bisschen anders gestaltet, aber generell natürlich, oftmals fangen ja viele erstmal mit einer segmentierten Herangehensweise an. Also ich baue ein Segment und sage, das ist, in diesem Segment sind alle diejenigen drin, die einen bestimmten Wunsch haben. Später in der BI mache ich das Gleiche in gewisser Weise mit Clustern, ja, wo ich dann halt sage, alle, die Fitzek gelesen haben, haben auch Interesse an, was weiß ich, Salman Rushdie. Warum immer nicht. Ja, also das heißt, oder auch nicht, ja. Aber zumindest, dass man eben solche Abhängigkeiten kennt. Und ich meine, ich sehe es halt immer wieder, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Hotelbuchung mache, dass ich dann irgendwo, wenn ich bei einer Buchungsengine bin zum Beispiel, ja, dass ich danach dann, ja, statt Ibiza kriegst du halt traditionell Mallorca oder eine griechische Insel angezeigt, so, ne? Und dann denkst du dir so, ja, aber ich bin eigentlich Fan von dieser Insel, whatsoever, ja. Das ist halt auch dieses Rausfinden, ja, so wie das damit spielen und so weiter. Wie komme ich da hin? Wie komme ich von diesem Segment hin zu dieser 1:1 Personalisierung? Wie kriege ich da sozusagen diesen Übergang hin? Was sind so die Schritte, um von der segmentierten Angehensweise zu einer 1:1 Personalisierung zu kommen?
Michael. Also ich würde vor allem sagen, es ist Testen. Also es ist ganz vieles Testen und Ausprobieren und halt vor allem auch am Machen. Ne? Also einfach wirklich keine Scheu haben und einfach mal das Thema anzugehen. Du hast es gerade richtig gesagt, das Thema, was spiele ich denn eigentlich aus? Also ist das jemand, der wirklich dann auf einmal wirklich nur die Informationen zu dieser einen Insel will oder will er da einmal hin und nie wieder und was ganz anderes haben? Also ich kenne das auch. Ich hatte auch mal eine Reservierung, ich glaube, es war für ein Berliner Hotel, habe das über einen Online-Reiseanbieter gebucht und habe dann die Wochen drauf nur noch Berlin-Angebote bekommen. Das war für mich total unrelevant. Und zwar so richtig unrelevant, weil ich war einmal da und dann sage ich, das war ein geschäftlicher Termin, ich muss da die nächsten 3, 4, 6 Monate, ich will da nicht mehr hin. Also ich glaube, es ist vor allem, man muss anfangen, seine Daten zu verstehen. Also die Daten sind einfach das Herzstück von der Kommunikation, egal wie. Und da muss man einfach wirklich sich sehr, sehr mit beschäftigen und einfach schauen, was habe ich denn für Kunden? Wie reisen die und wie verhalten die sich? Und basierend darauf mal schauen, okay, was kann ich daraus ableiten für die Kommunikation? Wenn das jetzt zum Beispiel jemand ist, der Timo ist, der sagt, er war jetzt auf der Insel und er ist schon dreimal auf nur dieser Insel gewesen, dann ist er vielleicht ein Fan davon. Dann lass uns ihm halt nochmal das Inselangebot ausspielen. Wenn er aber vorher immer in ganz anderen Destinationen war, dann lass uns vielleicht erstmal probieren, ihn nochmal in andere Destinationen zu schicken. Um dann eben auch zu testen und dann einfach zu schauen, okay, lass mal die Kommunikation machen. Wie ist es denn gelaufen? Um daraus eben abzuleiten, okay, war das erfolgreich, ja oder nein? Wenn nein, muss ich optimieren. Also es ist einfach ein vieles, immer wieder zurück auf die Daten schauen, zurückschauen, was hat der Kunde gemacht? Wie ist es angekommen? Wie sind die Ergebnisse aus den Kommunikationsmaßnahmen, um daraus das auch stetig weiterzuentwickeln und immer wieder einen AB-Test zu machen, immer wieder auch auszuprobieren, auch mal neue Kommunikationswege, andere Sprachen auszuprobieren, um einfach zu schauen, was funktioniert. Also das ist ein vieles Testen einfach.
Ganz, ganz spannend. Ich bin ja ein großer Fan von Testing. Tobias, vielleicht kurz dazu die Frage. Aber testen bei AB, gerade so AB-Tests ist ja on-site kein Thema heutzutage mehr. Aber für E-Mail, ja, das ist doch ganz eigentlich relativ komplex, oder? So ein AB-Test für ein E-Mail aufzusetzen, dann muss ich ja wieder ja irgendwie eine Content erstellen und dann erstmal warten, was die jeweilige angespielte Zielgruppe, wann die geöffnet hat, bis ich ein Signifikanzniveau erreicht habe, das hoch genug ist, um zu sagen, Variante A oder Variante B war die Gewinnerin. Wie geht ihr damit um? Testet ihr auch im E-Mail-Bereich? Und da gibt es da was man besser machen kann?
Ja, also ich würde, also ehrlicherweise, ich würde sogar ein bisschen umgekehrt sagen, ich glaube, AB-Testing im E-Mail-Bereich ist eigentlich fast älter als im On-Site-Bereich oder zumindest vielleicht auch lange etablierter gewesen. Also wir versuchen eigentlich normalerweise, wenn wir neue Sachen ausprobieren, immer in einem ganz klassischen 50-50-Test die Sachen gegeneinander laufen zu lassen. Ja, und um zu gucken, gerade ja auch, weil ich meine, man darf natürlich auch immer nicht vergessen, eben im Bereich der Personalisierung, alles, was ich da mache, und 1-zu-1-Personalisierung ist ja vielleicht nochmal was, ist ja noch spezifischer, wo ich auch sagen würde, die wenigsten Marketeer heute machen ja wirklich One-to-One-Personalisierung. Vielleicht in einzelnen Elementen im Content, da, ja, wenn ich jetzt über so eine klassische Empfehlungslogik gehe, dann kann das schon mal 1-zu-1 in der Ausspielung sein. Aber unterm Strich ab habe ich ja immer irgendwie gewisse Segmentgrößen, die ich aktivieren will. Und alles, was ich da in mehr Granularität reingebe, kostet in der Regel Geld. Weil ich mehr Creative Assets brauche, die ich erstellen muss über eine Agentur, weil ich irgendein System im Einsatz habe, jetzt auf deinem T-Shirt Mobile Inc., wo ich quasi Content-Personalisierung vornehme, aber da ja auch Kosten mit einhergegangen sind. Das heißt, alles, was wir machen, wird immer erstmal bezüglich seiner Wirksamkeit auf die entweder Engagement-KPIs oder die Conversion-KPIs betrachtet und auch nur solche Cases dann ausgerollt, wo wir sehen, okay, das hat wirklich einen wirtschaftlichen Mehrwert oder manchmal reicht auch, wenn es ein Engagement-Mehrwert ist. Ne? Die Kunden klicken deutlich mehr oder werden dadurch dann zumindest immer mal wieder so angetriggert, dass man davon ausgehen kann, dass sie in der Zukunft dann wieder häufiger den Newsletter öffnen und dann über die zukünftigen Mehröffnungen dann eben auch wieder ein bisschen mehr Umsatz entsteht. Aber ich glaube, das muss man bei allen Sachen, die man macht, schon im Blick behalten. Dementsprechend finde ich AB-Testing da einfach ein Standard. Und umgekehrt würde ich sagen, man muss sich immer Wege suchen, wie ich Sachen möglichst schnell verproben kann. Also vielleicht auch nicht immer unbedingt die 100%-Lösung erstmal anstreben, sondern vielleicht eben auch mit einem Hands-on-Zwischenstand erstmal probieren, ist da überhaupt Potenzial drin? Das sehe ich an so einem Test ganz schnell. Wenn man ein bisschen Reichweite hat, wir haben zugegebenermaßen auch ein bisschen Reichweite, das heißt, wenn wir einen 50-50-Test machen, dann ist das Thema Signifikanz relativ schnell sichtbar. Und dann weiß ich auch, ob es sich danach lohnt, mehr interne Ressourcen, aber eben auch Geld in die Hand zu nehmen.
Da würde mich mal interessieren, ja, weil mein Testen hilft natürlich auch, Fehler schnell zu erkennen und auch abzustellen. Aber man stellt immer so eine Hypothese auf und dann denkt man so, ich habe eine ganz tolle Idee für meine Nutzer da draußen, meine Kunden, und das wird total rocken. Gab es da irgendwas, wo du mal gesagt hast, nee, das ist total daneben gegangen bei der Personalisierung?
Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
Ja, ganz häufig. Also ich würde sogar fast sagen, es gehen mehr Tests so aus, dass ich danach denke, huch, hätte ich nicht gedacht, dass es so schlecht funktioniert, als Tests, wo ich sage, boah, das hat viel besser funktioniert, als ich dachte. Also gibt es tatsächlich mehrere Beispiele. Ein Beispiel, was ich zuletzt ganz interessant fand, wir haben verschiedene Mobile-Push-Strecken im Einsatz, wo die Kunden zum Beispiel informiert werden, wenn ein neuer Artikel auf der Merkliste wenn ein Artikel auf der Merkliste wieder verfügbar ist oder ein Preis gefallen ist. Und da haben wir in so einem Testablauf mal die Produkte mit reingebracht, sodass, wenn die Push auf dem Smartphone ankommt, man eben nicht nur den Text, auf deinem Merkzettel ist etwas jetzt wieder verfügbar, sondern auch das Produkt, um das es geht, zu sehen ist. Eigentlich so von der Grundidee total charmant und sieht natürlich auch toll aus und so, aber wir haben festgestellt, die Kampagne funktioniert viel schlechter danach. Wieso? Weil die Kunden dann ja wissen, um was es geht. Das Produkt ist vielleicht dann in dem Moment doch nicht mehr so relevant. Man hat auch vergessen, dass es schon längst auf der Merkliste war und man swipet die Push weg. In dem anderen Fall haben die Kunden die Push haben die Push geklickt, sind in die App gekommen, haben festgestellt, oh, der Artikel, der interessiert mich gar nicht. Aber okay, stimmt, ich wollte ja trotzdem noch irgendwas kaufen, habe ich ganz vergessen. Das heißt, wir hatten am Ende eine höhere Conversion Rate, obwohl der Gedanke eigentlich so konzeptionell so klang nach dem Motto, na klar, das müsste doch eigentlich viel, viel besser funktionieren. Und von so Beispielen gibt's extrem viele. Deswegen ist auch mein Tipp immer, gerade so bei CRM, erstmal still verproben und gute Ergebnisse hinten raus präsentieren. Ich glaube, so der größte Fehler, den man im CRM machen kann, ist immer schon mit einer guten Idee so groß hausieren gehen und sagen, das machen wir demnächst. Und dann stellt man fest, das bringt überhaupt nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Und dann muss man das immer so leise versanden lassen. Also viel verproben und die Erfolge dann eben skalieren und dann auch kommunizieren.
Michaela, wie siehst du das mit dem Testen und gerade in E-Mails und solche Erfahrungen, Learnings? Würdest du das Gleiche auch so sagen bei dir?
Ja, ich glaube, ich kann einiges unterschreiben zu dem, was Tobias gerade gesagt hat. Ich glaube, was ein bisschen unsere Unterschiede sind, ist, dass wir... Das Thema Reisen ist ja nicht zwingend ein Produkt, was man, wenn man einen Newsletter kriegt, sofort kauft. Also das ist, glaube ich, ein Riesenunterschied ganz zu vielen ganz anderen Kampagnen, die eben dann da draußen in der Welt unterwegs sind. Deswegen ist dieses Thema, ist also schon so richtig viel schief gelaufen, ist da relativ gesehen, muss ich sagen, ne? Weil derjenige, der sieht was und in der Regel buchst du es nicht durch. Also von daher... Das setzt sich dann häufig noch, weil der Kunde muss vielleicht erst noch mit seiner Ehefrau zu Hause sprechen, ob er wirklich die Reise buchen darf oder was auch immer. Also ne, das ist immer so ein längerer Prozess da hinten dran. Ansonsten ist es häufig eher, also ja, es muss viel getestet werden und auch immer wieder, ich sag mal, nachjustiert werden ein Stück weit. Und es ist dann häufig eher, dass man merkt, okay, da muss man irgendwie technisch nochmal so ein bisschen nachdrehen oder vielleicht doch nochmal die Zielgruppe ein bisschen anpassen. Also es sind mehr diese Feinheiten, die dann oft nochmal ausgeschliffen werden müssen, sage ich jetzt mal, um das Ganze noch ein bisschen erfolgreicher zu machen.
Was würdest du der Audience hier für Tipps geben, wenn es um das Vermeiden von Fehlern dabei geht bei der Personalisierung? Also gibt es irgendwelche Fehler, wo du selber mal gesagt hast, so, da haben wir jetzt auch angefangen zu personalisieren und das ging total in die Hose?
Also so richtig in die Hose ging eigentlich tatsächlich bis jetzt noch gar nicht so richtig was. Das mag jetzt vielleicht unglaubwürdig klingen, ist aber tatsächlich so. Das sind wirklich mehr so kleinere Sachen. Wie zum Beispiel, dass wir super stolz waren. Wir hatten mal eine wirklich komplett 1:1 personalisierte Kampagne für unsere Kunden, also für unsere Business Rewards-Mitglieder eben draußen. Das war so ein Jahresrückblick, wie man das eben von Spotify oder sowas kennt, ne? Aber das eben als Newsletter-Kommunikation. Wir waren stolz, Wolle da drauf, weil es das erste Mal war. Und waren uns auch total sicher, dass das total verständlich ist, was wir da kommunizieren. Und auf einmal sind die ganzen Anfragen im Callcenter aufgelaufen, weil sie die Kommunikation teilweise nicht verstanden haben. Also weil sie teilweise nicht verstanden haben, was wir denn damit sagen wollten. So. Das war dann für uns einfach ein Learning. Aber ich sagte, okay, wir waren anscheinend so in einem Tunnel drin, dass wir für uns das alles total logisch war, was da stand und auch die Daten, die dafür verwendet worden sind. Also es war gar nicht mal die Darstellung, sondern dass einfach für den einen oder anderen Kunden die verwendeten Daten vielleicht gar nicht so logisch waren in der Kombi. Und das war für uns ein Learning für das Folgejahr, zu sagen, okay, dann müssen wir nochmal ran. Das muss irgendwie anders aufgebaut werden. Die Daten müssen anders erklärt werden, anders dargestellt werden, sodass unsere Message, die wir eigentlich sagen wollten, auch wirklich so ankommt. Also das sicherlich. Also man muss sich einfach immer sehr, sehr gut mit der Sache beschäftigen und vielleicht auch nochmal einen Fremdtest drüber laufen lassen. Ne? Also man ist irgendwann selber, wenn man sich mit diesem Thema so lange beschäftigt, so da drinnen, lass mal jemand drüber gucken, der sich mit dem Thema noch nie beschäftigt hat, aber die Message versteht.
Ich glaube, ja, es ist da teilweise auch so, ne, wenn du manche Daten hast, Abhängigkeiten, ja, die Daten sind manchmal Echtzeit und manchmal nicht, ne, und dann zum Zeitpunkt der Öffnung, wenn du eine Echtzeitpersonalisierung machst, aber die Daten sind schon veraltet, dann kann das natürlich auch ganz gnadenlos in die Binsen gehen, ja, sozusagen, ne, das heißt, man muss immer auch schauen, die Datenquellen wie, ja, zum Zeitpunkt der Öffnung, wie kann das nicht irgendwo eine Datensatz da ist, der schon veraltet ist, ne? Auch das ist eine große Kunst mittlerweile bei der Rundum-Personalisierung. Habt ihr auch schon mal so eine Year-in-Review-Kampagne gemacht, Tobias? Ist sowas bei euch angedacht?
Ja, haben wir jetzt tatsächlich dieses Jahr, also in der größeren Form haben wir das dieses Jahr zum ersten Mal gemacht. Also dieses Jahr klingt jetzt ein bisschen falsch, aber wir haben die erst im Januar verschickt. Im Dezember hat es leider nicht ganz geklappt. Aber es ging ums letzte Jahr. Und haben da eigentlich wirklich ganz, ganz positive Erfahrungen mitgemacht. Gerade weil wir eben auch relativ tief personalisiert haben. Also es, für alle, die es mal interessiert, gerne den Talier Newsletter abonnieren. Da spielen wir nämlich die Mechanik regelmäßig auch in anderen Kontext. Wir haben zum Beispiel einfach so ein Bücherregal erstellt, wo wir alle Titel, die die Kunden im letzten Jahr gekauft haben, also individuell gekauft haben, in so einem Holzregal platziert haben. Ja, und das war natürlich ein ganz guter Eyecatcher. Es gab auch wirklich extrem gutes Feedback danach aus der Kunden-Community. Wir haben immer oder bei vielen Newslettern unten so ein kleines NPS-Feature mit drin, wo man sagen kann, ja, fand ich gut, fand ich schlecht. Und wenn man es gut oder schlecht fand, dann eben auch noch ein bisschen genauer erklären kann, was einem jetzt an der Kommunikation nicht so gut gefallen hat. Und da haben wir wirklich ausschließlich und auch in einem ungewohnt hohen Maß positives Feedback bekommen, weil, glaube ich, gerade Lesen so ein Thema ist, womit die Leute sich ja auch gerne identifizieren, ähnlich wie auch mit Musik. Und man will ja gerne auch sehen, was habe ich alles im letzten Jahr gelesen. Mein Lieblingsbeispiel ist immer, ich habe so ein Jahresreview von Lieferando bekommen. Da war ich zwiegespalten. Ja, will man wirklich sehen, wie viele Pizzas man im letzten Jahr bestellt hat? Das ist ja manchmal auch ein erschreckendes Thema, aber umgekehrt für Google gilt das nicht. Ne? Und ich glaube, das ist natürlich ein Punkt, umso emotionalisierter das Produkt ist, mit dem du arbeitest. Und ich glaube, Reisen gehört da auch dazu. Umso besser kannst du natürlich mit den Informationen dann eben auch spielen, wenn du sie schön kuratierst. Auch was so die Transaktionshistorie angeht. Das finde ich auch immer ganz spannend, weil man ja immer so ein bisschen denkt, boah, die Leute wollen nicht so Big Brother-mäßig, dass so Daten aggregiert werden und so ein Unternehmen so viel über dich weiß. Ich glaube, je nachdem, wie du es präsentierst, ist es doch eher was den meisten Leuten Spaß bereitet und eben eher nicht Angst macht. Und das ist
auch genau der Punkt. Also ab einem bestimmten Punkt wird es dann creepy. Das ist auch eine Zuschauerfrage gerade, passt genau dazu. Also wann ist es sozusagen vielleicht auch zu viel, ja, too much. Wenn man zu viel quasi in alles reinpacken möchte, sozusagen, habt ihr da auch schon mal die Erfahrung gemacht, dass dann irgendwie Feedback kam, so nach dem Motto, ja, woher wisst ihr jetzt das schon wieder? Oder habt ihr da schon mal zu viel gemacht? Oder?
Nee, zu viel nicht, würde ich sagen. Also ich sag mal, diese 1-zu-1-Personalisierungen, also dieses, da wirklich voll 1-zu-1 personalisiert ist, das kommt echt selten vor. Das sind eher solche Sonderkampagnen im Jahr. Und in unserer normalen Kommunikation ist es echt, glaube ich, bis dato ein sehr guter Mix aus das, was wir kommunizieren wollen, auf die einzelnen Segmente runtergebrochen und dann eben immer wieder so einzelne, ich sag mal, Blöcke im Newsletter, die einfach dann 1-zu-1 auf denjenigen personalisiert sind. Und dann ist es halt eben eine Message von, ich weiß nicht, 5 oder sowas. Und das finde ich jetzt ehrlich gesagt, glaube ich, nicht zu viel. Und das, also bis dato hatten wir da auch noch keine negative Rückmeldung. Aber ich kann mir gut vorstellen, wenn jemand sagt, boah, da ist jetzt die ganze Kommunikation komplett immer nur auf mich abgezielt. Mag für den einen oder anderen, die Deutschen sind ja auch sehr vorsichtig mit ihren Daten. Ne? Das ist ja dann dieses, oh ja, wo haben die das jetzt alle her und was machen die alle mit meinen Daten? Haben dann auch häufig auch Sorge, dass mit den Daten vielleicht auch ein bisschen Schindluder getrieben wird oder so. Aber ich glaube, das haben wir bis dato ganz gut im Griff. Also bis dato hatten wir dazu keine negativen Rückmeldungen tatsächlich.
Da kommt natürlich dazu, dass wir mehr und mehr auch automatisieren und natürlich auch Automatisierung oft mit mehr KI-Lösungen. Auch, also, ich habe jetzt lange versucht, jetzt erstmal ohne KI auszukommen, aber ich glaube, KI ist natürlich momentan auch top of mind von vielen, die jetzt in die Personalisierung gehen, in den Bereitstellung von Content, in die Überschriften von E-Mails, in die, sogar auch die Texte, und alles wird natürlich jetzt KI-mäßig optimiert. Wie geht ihr da momentan damit um? Ist KI für euch dann auch schon ein wichtiges Thema in der Personalisierung oder ist es auf der Agenda? Und gibt es da Sachen zu beachten, wenn man sowas einführt? Wie sieht es aus bei dir, Tobias?
Ja, also gibt zwei verschiedene Bereiche. Der eine Bereich wäre jetzt so typische Texterstellung, also generative AI, die nutzen wir sicherlich schon heute auch eben, um die Texte vorzuerstellen. Aber um das auch direkt zu sagen, wir haben da keine direkten Einschübe, ja, das ist jetzt irgendwie wirklich eine KI-Text erstellen, die werden quasi ungeprüft dann rausgeschickt, sondern das ist im Moment eher eine Inspirationsquelle, wo wir das Thema KI, beziehungsweise sagen wir mal eher eine Vorstufe, Machine Learning schon ein bisschen stärker eben nutzen, ist bei dem ganzen Thema Erstellung von Predictions, ja, also wie wahrscheinlich ist es, dass der Kunde eben in den nächsten 30 Tagen kauft, wie wahrscheinlich ist es, dass der Kunde sich für bestimmte Produkte interessiert, da kommen dann eben die Algorithmen, die mehr oder weniger automatisch entscheiden, was interessant ist, dann auch schon mal eher ungeprüft rein. Und vielleicht, um das mit der letzten Frage noch mal kurz zu kombinieren, da ist auch bei uns, oder da sehe ich auch die größten Probleme der Personalisierung und auch das, wo wir am ehesten schon mal negatives Feedback bekommen, nämlich wenn im Grunde algorithmusgesteuerte Personalisierungen rausgehen. Auch nochmal zumal, weil ich meine, bei so einer Transaktionshistorie, ich meine, jeder Kunde weiß, glaube ich, was er so gekauft hat und weiß auch, dass das von Unternehmen eingesetzt wird. Wenn ich aber Daten nutze, die vielleicht auch darauf basieren, dass der Kunde sich etwas angeschaut hat, nur mal, und das dann eben auch noch in Verbindung mit einem Algorithmus auf andere Produkte übertragen wird, dann können natürlich schon mal skurrile Kombinationen entstehen, wo vielleicht der ein oder andere Empfänger sagt, warum schicken die mir das? Ne? Also gerade wir sind natürlich, also deswegen zwar jetzt bei einem Händler wie uns mit so einem breiten Portfolio das Thema Blacklisting auch ein Riesenthema. Also wir müssen immer aktiv gucken, welche Titel aus unserem Sortiment, welche Produkte nehmen wir nicht in solche Algorithmen oder in Empfehlungen mit rein, weil sonst vielleicht dann doch Kunden schon mal Produkte zu sehen bekommen, mit denen sie sich so nicht identifizieren wollen. Und da wir so Daten nicht nur nutzen für E-Mail-Kommunikation, sondern zum Beispiel auch in der Performance-Marketing-Kommunikation, sind das vielleicht auch dann schon mal Empfehlungen, die Kunden nicht so im normalen surfen. Also ohne jetzt zu sehen, die Titel hier jetzt, aber es gibt Konstellationen, die will man vielleicht so nicht mehr kommuniziert bekommen.
Ich denke mir da jetzt dabei, ja, gerade im Bereich zum Beispiel medizinische Ratgeber, ja, oder politische Bücher, ja, da kann man natürlich sehr schnell in die falsche Ecke abbiegen.
Also viele Sachen, die man nicht so gerne halt dann so persönlich angeboten bekommt.
Verstanden. Also das ist, wie gesagt, mir ging es lange Zeit so bei Amazon, dass meine Tochter und meine Frau haben sich verschiedene Sachen angeschaut. Ich habe dann also einen Boost vorgesetzt bekommen an Empfehlungen, automatisiert, der zwischen Mangas, Biografien von Autorinnen aus dem 18. Jahrhundert und digitalen Marketingbüchern lag, ja, und habe dann daraus versucht, meine Schlüsse zu ziehen. Zumindest wusste ich dann immer, was die anderen dann so lesen. Das hat sich aber mittlerweile, Gott sei Dank, etwas angepasst. Ja, mein Surfverhalten. Also offensichtlich weiß man jetzt mehr über mich und passt es entsprechend an. Michael, vielleicht auch von deiner Seite aus, wo geht da aus deiner Seite, aus deiner Sicht die Reise hin? Wie siehst du dieses Verhältnis von Automatisierung? Du hast es vorhin nämlich ganz gut gesagt, du kenne deine Daten und put yourself in the shoes of your customer. Ja, also das ist ja, das geht ja ein Stück weit verloren. Da muss ja so ein bisschen die Hände vom Steuerrad nehmen, wenn es um diese mehr Automatisierung geht. Wie geht ihr damit um und welche Leitplanken, die Titel der Anstellung nochmal so, setzt ihr da ein, um zu verhindern, dass es schnell in die falsche Richtung abbiegt?
Also vielleicht auch nochmal ganz kurz zu dem Thema KI-Einsatz, was Tobias gerade eben gesagt hat, das ist bei uns ähnlich. Also es ist so, dass wir sagen, hey, wir nutzen das Thema KI zum Thema Inspiration und das Ganze muss überarbeitet werden. Dieses Thema wirklich dann zu sagen, lass dann auch ein Stück weit das Steuerrad los, das, was du gerade sagst, und lass auch mal das System entscheiden, wer welche Kommunikation kriegt. Da sind wir persönlich noch relativ weit von weg, muss ich sagen. Ich glaube aber, dass da immer mehr der Trend hingeht. Trotz allem glaube ich, dass man da nach wie vor einfach jemanden sitzen haben muss, der da drauf schaut, weil eben da, gerade was der Tobias gesagt hat, dass da Kombinationen rausgehen, die man eigentlich überhaupt nicht will oder die für den Kunden auch vielleicht gar nicht sinnig sind. Ich glaube, da braucht es einfach sehr, sehr viel Learning auch von allen Seiten noch und auch viel, wie gehe ich denn mit den Tools in Zukunft so um, dass sie das ausspielen, was ich tatsächlich auch an den Kunden kommunizieren will. Ich glaube, also es ist definitiv, es wird kommen, das glaube ich auf jeden Fall. Ne? Das wird auch immer mehr überall eine große Rolle spielen, auch mit Sicherheit in Zukunft bei uns. Aber das ist auch ein Weg, den man einfach lernen muss und Step by Step gehen muss.
Ich glaube, da gab es ganz, ganz früher mal eine große amerikanische Warenhauskette, der hat damals das mit der Personalisierung so weit getrieben, dass sie schon, bevor die Eltern des Kindes wussten, dass das Kind schwanger ist, sozusagen, haben sie dann ein Probe-Windelpaket oder sowas nach Hause bekommen und mit Erstausstattung. Und das war natürlich dann schon ein Rieseneingriff in die ganze Privatsphäre natürlich auch und hat natürlich zu Riesenverwerfungen gefühlt. Also deswegen, genau, auch dieses Thema ist ja nicht neu. Ja, ich glaube nur, dass es um einiges komplexer jetzt wird durch das Thema Automatisierung, Hände vom Steuer, und ich muss mich sehr genau darauf verlassen können, dass da hier, wenn Automatisierung, dass das auch in die richtige Richtung geht. Ich glaube, da gibt es noch einen Aspekt, den wir heute noch nicht beleuchtet haben, das ist nämlich das ganze Thema auch Organisation und also es gibt ja immer ein Marketing-Team, das auch dann dahinter steht. Das macht ja nicht nur die Michaela, hoffe ich, bei euch, ne? Diese Aussage, da gibt es ja eine ganze Menge helfende Hände. Und dieses Team muss natürlich auch entsprechend dann eingenordet sein, mit sowas umzugehen. Ja, wie geht ihr damit um, damit das im Team, dass da eine gewisse Aufmerksamkeit geschärft wird für dieses ganze Thema und dass das Team auch da wieder Leitplanken bekommt, um nicht eben nach rechts oder links mal was auszuprobieren, was total dann nachher schlimmstenfalls zu einem Shitstorm führt.
Also ich denke, vor allem ganz, ganz wichtig ist, das Team von Anfang an mitzunehmen. Also nein, ich mache das Ganze nicht alleine, logischerweise. Ich habe Gott sei Dank ein vierköpfiges, auch wirklich sehr, sehr fähiges Team um mich rum, die sich alle auch wirklich mit den Themen beschäftigen wollen. Also ich glaube, es braucht grundsätzlich einfach auch von den Teammitgliedern eine gewisse Neugier, Schrägstrich Interesse an diesem Thema grundsätzlich. Das sollte man beim Marketingbereich vielleicht eh haben. Ansonsten ist es halt wirklich einfach ein Mitnehmen der Teams auch. Also ich kann nicht erwarten, dass ich einfach von oben runter sage, hey, ab heute machen wir das so, und das Team weiß nicht, wie es dann umgehen soll. Also es ist sicherlich auch ein riesen Kommunikationsthema intern und auch ein gemeinsames Anschauen, hey, wo wollen wir denn hin mit dem Thema? Was wollen wir mit der Kommunikation, mit dem, wie wir uns aufstellen, was wollen wir erreichen? Und dann ist einfach auch da wieder das Thema Daten ein riesen wichtiges Thema natürlich. Die Daten müssen einfach passen. Man muss eine saubere, gute Datenbasis haben, auf die man überhaupt zurückgreifen kann, um das Ganze überhaupt auch mal aufstellen zu können.
Aber es gibt ja auch das Thema Regeln. Also ich meine, Daten ist eine Sache, aber ich glaube auch, wo ich ein bisschen raus will, ist so, ich muss ja auch dem Team, wie gesagt, ein gewisses Regelwerk an die Hand geben und sagen, hey Leute, das sind die Grundsätze, nach denen wir dann in der Personalisierung vorgehen. Also zum Beispiel, um zu vermeiden, dass medizinische oder politische Bücher zum Beispiel angezeigt werden, die da nicht hingehören. Oder Tobias, habt ihr da irgendwie so eine Art Regelwerk? Ist das geschrieben, ungeschrieben? Wie geht ihr damit um, dass das Team nachher auch genau weiß, welche Grenzen es gibt und die man vielleicht nicht überschreiten kann?
Ja, also Personalisierung in erster Linie bei uns läuft ja über technische Lösungen. Ne? Das heißt, da gibt es ja in der Regel verschiedene Systeme, Tools, die sowieso schon Regeln vorgeben. Ja, wer bekommt was, auf Basis welcher Informationen. Ich habe ja eben das Thema Blacklisting schon mal kurz angedeutet. Das ist bei uns ein wichtiger Punkt, auch über alle Kanäle hinweg, dass wir einfach gucken, gibt es Themen, die wir aus der Kommunikation generell rausnehmen. Das gilt dann auch nicht nur fürs E-Mail-Marketing, sondern das gilt dann auch fürs Performance-Marketing, für Social Media und Co. Und ansonsten gilt natürlich in der gesamten Konstellation der oder in der gesamten Kreation der Kampagnen, dass das Team einfach eine strategische Richtung hat. Und die ist bei uns im Grunde relativ klar. Wir wollen in der Kommunikation das abbilden, was normalerweise ein gut geschulter Buchhändler vor Ort eben leisten würde. So. Und darauf kombiniert mit der Tatsache, dass im besten Fall, Michaela hat das eben gesagt, das Team irgendwie Lust auf das hat, was es macht und irgendwie auch selber Lust hat, Kommunikation herzustellen und rauszusenden, die so ist, dass man die auch selber gerne bekommen möchte. Das ist eigentlich auch so das, was ich, glaube ich, als ich hier angefangen habe, damals als erstes gesagt habe, wir müssen schon es hinbekommen, dass die Kommunikation so ist, dass jeder von euch hinterher selber sagen würde, den habe ich gemacht, ja, stolz sagen soll, den habe ich gemacht und nicht irgendwie, ja gut, wir verschicken da irgendwie so Newsletter und ich bin da irgendwie auch dran beteiligt. Und wenn das da ist, also die Grundkonzeption ist so, dass da Leute mit Sachverstand drauf gucken und auch irgendwie das so machen, dass sie das selber gerne lesen wollen und du dann dahinter dieses Thema hast, die eben sicherstellen, dass keine totalen Shitstorm-Situationen entstehen, ja, dass mal ein Buch, also für uns ist so ein Klassiker zum Beispiel, Bücher gibt es ja in verschiedenen Ausprägungen, wir müssen immer sicherstellen, dass zum Beispiel, wenn du ein Buch schon gekauft hast, du nicht dasselbe Buch nochmal in der Taschenbuchversion, in der Hörbuchversion, in der englischen Version, im Farbschnitt gezeigt bekommst, also dass wir eben auch vermeiden, dass zumindest da die Titel, die du schon hast und schon kennst, dir nicht immer wieder angezeigt werden. Das sind Sachen, die passieren immer mal wieder, weil man das nicht so 100%, da sind wir auch wieder bei so Artikeldaten und so, nicht immer 100%ig gematcht bekommt. Aber ich glaube, dass so die ganz großen Fehler entstehen, das muss man einfach in den Systemen vorher schon irgendwie sicherstellen, dass man da erst gar nicht in diese Situation kommt.
Also ein robustes System mit einem klaren Regelwerk ist auf jeden Fall ein Riesenvorteil, das dann eben hilft, solche Fehler zu vermeiden oder auch im Zweifelsfall lieber ein Fallback-Content zeigt, als da, wo ich keine Daten oder nicht genügend Daten habe, dann die Präzision fällt, dann dass ich dann in die Richtung gehe. Okay, verstanden. Ja. Wir haben jetzt also sozusagen die groben Vorgaben, die Organisation. Ja. Ist es denn, ja, was wir für euch vom Ausblick her das nächste große Ding in der personalisierten Kundenkommunikation. Also wenn ihr jetzt sozusagen so eine Roadmap hättet für das nächste halbe Jahr, was wären für euch so die Prio-Themen, die ihr angehen wollt, Michaela? Und was, also wie kriegt ihr noch mehr Personalisierung oder was ist da für euch die Perspektive? Ich weiß natürlich, in der Reisebranche ist immer so, gibt es kritische Zeitpunkte, wo man was austesten kann. Und dann natürlich auch Buchungszeitraum, wo man nicht so viel machen kann. Aber jetzt ist wahrscheinlich jetzt so im Sommer sicherlich auch noch ein großes Thema, dass man eben noch ein paar Sachen wieder probiert für die nächste Reiseperiode. Was habt ihr
ja, so? Wobei wir möglicherweise in der Lage sind, ich sag mal, alle Jahreszeiten mit unseren Hotels abzudecken. Also ist Gott sei Dank ja nicht so, dass wir nur auf den Sommer spezialisiert sind. Ja, tatsächlich ist es so, dass momentan die Kommunikation für unsere Mitglieder aus unserem Club eben nochmal verstärkt im Fokus stehen, auch in den nächsten Monaten, um da die Kommunikation einfach noch so ein bisschen noch weiter zu schärfen, noch weitere Anlässe zu finden, aber eben relevante Anlässe, das ist ja immer das Wichtige bei der Frage, wirklich auch relevante Anlässe zu finden, um sie nochmal zu kontaktieren in irgendeiner Art und Weise und diese Kommunikation eben auch wieder so personalisiert wie möglich auszusteuern. Und das ja eben in automatisierten Kampagnen. Und da sind wir eben dabei, gerade zu schauen, was fehlt uns denn auch gerade noch in unserer Customer Journey. Also wir sind, glaube ich, schon ganz gut aufgestellt, aber ich glaube, da ist auch immer noch ein bisschen Luft nach oben. Und da sind wir eben gerade am Schauen, was fehlt uns noch, an welchen Touchpoints sind wir noch nicht so optimal aufgestellt und wo müssen wir noch mal ran. Und das ist so ein bisschen das, wo es in den nächsten Monaten, wo wir in den nächsten Monaten dran arbeiten werden. Und da ist natürlich auch immer das Ziel, ein Stück weit Personalisierung oder womöglich, wo es möglich ist, eben auch eine Individualisierung einzubringen.
Ja, ich glaube, wenn du sagst, Kanalgrenzen überschreiten sozusagen, was ich halt auch oft sehe, ist, dass mir fehlt so ein bisschen die mobile Verlängerung von dem, was ich in den Online-Kanälen, ist das auch ein wichtiges Thema. Also das heißt, dass man aber auch, glaube ich, orchestriert zwischen was passiert dann mobil und was passiert dann wieder im E-Mail oder auf der Webseite. Auch das finde ich eine große Herausforderung. Es gäbe aber nochmal einen ganz neuen Roundtable wahrscheinlich darüber zu sprechen. Tobias, aber weil die Zeit rennt hier, was sind bei dir so die Prio-Themen für das nächste halbe Jahr?
Ja, du hast es gerade tatsächlich schon wieder, also ich habe drei Big Bets, würde ich mal nennen, auf die wir uns gerade fokussieren. Das eine hast du schon genannt, Mobile Commerce ist gerade für Omnichannel natürlich so die perfekte Hinleitung zwischen den Kanälen, auch irgendwie die perfekte Verbindung. Und in dem Bereich E-Mail-Kommunikation, E-Mail-Personalisierung ein bisschen spezieller vielleicht. Also wir arbeiten gerade doch sehr intensiv an dem Thema Predictive Scoring, also dass ich eben nicht nur gucke, was hat der Kunde in der Vergangenheit gekauft, sondern eben auch gucke, wie wahrscheinlich ist es, dass es in dem Zeitraum XY dann wieder kauft und dementsprechend auch die Kommunikation darauf aussteuere, auch promotionale Inhalte darauf aussteuere. Ja, jemand, der wahrscheinlich eh kommt, braucht vielleicht weniger Gutscheine als jemand, der tendenziell jetzt nie unbedingt vorhat, in den nächsten Wochen wieder bei uns einzukaufen. Und das dritte Thema ist Bildpersonalisierung. Das haben wir vorhin so ein bisschen am Rande nur gestriffen, aber dass ich eben auch schaue, dass in den Elementen, die ich habe, ich ohne großen Einsatz von Agenturen und Creative Departments Elemente individuell austauschen kann, Headlines individuell austauschen kann, Produkte für uns ganz wichtig individuell austauschen kann. Das ist ein Punkt, da arbeiten wir gerade sehr intensiv dran.
Ist bei euch das Thema Sprachen ein wichtiges Thema auch? Also, dass ihr mit Nutzern aus unterschiedlichen Sprachregionen auch zu tun habt. Ich meine, ihr seid ja hauptsächlich auf den deutschsprachigen Raum fokussiert, aber in der Schweiz ist ja schon mal so, dass da nicht alle deutschsprachig sind und ihr habt sicherlich auch Literatur aus anderen Ländern. Wie geht ihr damit um, dass das Thema Sprachen in die Bildkommunikation, in die Bild, weil ich kenne es halt früher, ich habe früher selber, als ich E-Mail-Marketing noch ein bisschen machen durfte, dann war es immer so, ja, dann hast du das E-Mail, hast du in Deutsch aufgesetzt, dann hast du es auf Englisch übersetzt, da hat nichts mehr gepasst, dann hast du es auf Französisch übersetzt, hat wieder nichts mehr gepasst. Und das war ein Riesenaufwand, immer so personalisiert irgendwas in eine Sprache zu kippen. Also ist das bei euch auch ein Thema oder ist es bei euch eher zweitrangig?
Das ist tatsächlich eher zweitrangig. Also hängt zum einen damit zusammen, dass wir im Grunde überwiegend im deutschsprachigen Raum vertreten sind. Das gilt sogar für die Schweiz. Und zum anderen haben wir in den Ländern dann selbst wiederum eigenständige CRM-Teams, die im Grunde so ein bisschen für die Lokalisierung da sind, weil natürlich trotzdem jetzt alle vielleicht also grundsätzlich Deutsch sprechen, sind ja doch die Formulierungen und so dann doch je Land sehr unterschiedlich. Aber da haben wir nicht die große Herausforderung tatsächlich.
Okay. Wie ist das bei euch, Michaela? Ich glaube, bei euch ist dann Sprachen auch so aufgeteilt in verschiedenen Ländern.
Ja, also wir kommunizieren in Deutsch und in Englisch. Somit zwei Sprachen ist auf jeden Fall abgedeckt. Wir haben natürlich in unserer Region eigentlich noch andere Sprachen, die vertreten sind. Ich muss gestehen, die bedienen wir heute per E-Mail-Marketing nicht. Hat eigentlich vorrangig mehr oder weniger den Grund, dass ich eigentlich auch gar keine Landingpage hinten dran habe in der Landessprache dann. Also angenommen, wir nehmen jetzt, ich kann natürlich den Newsletter auf Kroatisch übersetzen oder übersetzen lassen. Wenn ich aber weiter linke auf eine Seite, auf ein Angebot oder so, ist das nicht in Kroatisch da. Also dann habe ich eben dabei einen Sprachenbruch sozusagen und spätestens da werde ich wahrscheinlich dann den Kunden verlieren, der genau nur auch Kroatisch weiter buchen möchte. Somit haben wir uns vor längerem schon dazu entschlossen, dass wir alle nicht deutschsprachigen Kunden in unserer Region eben auf Englisch dann ansprechen und aber wenigstens den Content dann wirklich sauber und gut dastehen haben.
Sauber und gut da steht der Content bei euch. Also erstmal vielen lieben Dank. Ich muss jetzt leider zum Schluss kommen, damit der nächste Roundtable dann pünktlich starten kann. Zeit für frische Ideen. Tobias, ich sehe gerade nochmal das Plakat in deinem Fall. Hat genau gepasst auch zum Thema. Vielen lieben Dank fürs Sharen. Falls noch irgendwelche Fragen sind von den Teilnehmern, dann ist jetzt noch der Zeitpunkt. Ansonsten würde ich kurz gerne ein Wrap-up machen. Erstmal vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit heute genommen habt. Ich weiß, ihr habt unglaublich voll der Terminkalender. Danke dafür und auch für den tollen Input hier. Ich hoffe, dass für jeden auch ein bisschen was dabei war zu mitnehmen. Es sind zwei komplett unterschiedliche Branchen. Wir haben gesehen, im Retail-Bereich geht es natürlich sehr stark um Produktinformation, dass man die richtigen Dinge tut, dass man eben auch vermeidet, bestimmte Personalisierungsinformationen, die man zwar verfügbar hätte, ja, aber die vielleicht beim Nutzer nicht gut ankommen, dass man die eben ausklammert oder blacklistet, dass man sehr viel automatisiert, auch vielleicht auch in der Darstellung, der Kreation, ich fand Bücherregal sehr, sehr spannend, dass man eben den Nutzer mitnimmt und in seine Welt auch eintaucht. Und ich glaube, Michaela, du hast es auch ganz gut gesagt, put yourself in your customer's shoes, verstehe deinen Kunden, was braucht der? Ist das jetzt gerade einer, der auf einer Businessreise nach Berlin ist? Oder bucht ihr gerade auf Mallorca ein schönes Hotel von euch, das eben dann entsprechend für den Urlaub gedacht ist? Ist er mit 4 Leuten unterwegs oder alleine? Auch das sind alles Informationen. Wann bucht ihr das Ganze? Also es kommt auf den richtigen Zeitpunkt an, den Kontext an, die Daten an, die man hat. Regelwerke, dann ganz, ganz wichtig, habt ihr beide, glaube ich, auch sehr gut dargestellt, testen, 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 fail fast, Learnings mitnehmen, nicht eben warten, bis irgendjemand anders auf eine gute Idee kommt, sondern die guten Ideen austesten, aber auch eben dann ganz genau auch checken, bringen die was. Und natürlich sich beim Setup von solchen Tests natürlich dann auch wieder Gedanken machen, wie mache ich das Setup, weil gerade im Hotelbereich natürlich nicht sofort die Entwicklung erfolgt, also auch da wieder super tolle Tipps. Ich habe ganz, ganz viel mitgenommen aus dem Gespräch.
Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Personalisierung und KI-Trends vom Juni 2024. Es diskutierten Timo von Voch, Director DACH Partnerships bei Movable Inc., Michaela Koch, Senior Director Marketing, CM und Loyalty bei Best Western Hotels und Tobias Wolf, Head of CRM und Marketing Channels bei Thalia. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.